Überfallartig sprang Philipp die Erinnerung an seine und die Geschichte seines Bruders Francis an.
An jenem Tag, den Philipp seither insgeheim den letzten Tag nannte, war sein Vater schwer verletzt nach Hause gekommen. Doch die Warnung kam zu spät. Kurz darauf fielen schon marodierende Truppen über das Dorf her. Die beiden, die an jenem Tag ihr Haus stürmten, waren vom Blutrausch wie besessen. Sie meuchelten jählings Philipps Mutter. Sein Vater schwer verletzt, hatte ihm nichts mehr entgegenzusetzen und wurde vor den Augen der Kinder durch einen Streich mit dem Schwert getötet. Das Blut besudelte das Gesicht des Mörders über und über. Doch er lachte nun und bückte sich plötzlich, packte Francis am Fußknöchel und riss ihn hoch. Der andere Mann zielte mit der Spitze auf Francis Herz und holte aus. Beide Männer erstarrten mitten in der Bewegung. In der Tür stand Abt Peter und der Zorn des Herrn funkelte in seinen Augen. In seiner Hand hielt er ein hölzernes Kreuz wie ein Schwert.
Setzt das Kind nieder und verschwindet von hier!
Der Bärtige setzte Francis behutsam wieder ab.
Ihr habt genug Unheil und Verwüstung angerichtet. Oder wollt ihr bis zum jüngsten Tag in der Hölle schmoren?
Die beiden zogen sich benommen zurück. Es sah fast so aus, als hätten sie Angst vor ihm. Sie, die sie Rüstung und Schwert trugen, hatten Angst vor dem Abt in seiner wollenen Kutte, fürchteten das hölzerne Kreuz. Er wandte ihnen verächtlich den Rücken zu und ging in die Hocke, um mit Philipp zu sprechen.
Wie heißt du?
Philipp.
Und wie heißt dein Bruder?
Francis.
Das ist deine Mama, die da liegt, oder?
Ja, und das da drüben ist mein Papa.
Begreifst du, dass deine Eltern tot sind?
Ich weiß nicht.
Sterben ist wie einschlafen.
Aber ihre Augen sind doch offen.
Du hast recht. Am besten wir schließen sie ihnen.
Ja.
Abt Peter erhob sich, nahm Philipp und Francis an der Hand und führte sie zur Leiche ihres Vaters.
Ich zeige dir, wie man es macht.
Philipp zuckte zurück. Er traute sich nicht, seinen Vater zu berühren. Er war so merkwürdig bleich, so schlaff, so entsetzlich verstümmelt.
Komm.
Er ergriff wieder Philipps Hand und diesmal sträubte sich Philipp nicht. Der Mönch führte den Zeigefinger des Knaben an Vaters linkes Augenlid und drückte es über die Pupille, die schauerlich ins Leere starrte. Dann gab er Philipps Hand frei.
Nun schließe auch das andere Auge.
Ja.
Sollen wir auch deiner Mama die Augen schließen?
Ja, und Francis?
Stimmt, er kann uns vielleicht helfen.
Tu, was ich bei Papa gemacht habe, Francis. Mach Mamas Augen zu, damit sie schlafen kann.
Schlafen Mama und Papa?
Nein, aber es ist wie schlafen und deshalb sollen ihre Augen zu sein.
Na gut.
Francis streckte ohne zu zögern sein kleines Händchen aus und drückte der Mutter die Augen zu. Dann nahm der Abt die beiden Knaben auf jeden Arm einen und trug sie den steilen Pfad zum Kloster empor. Philipp und Francis erwiesen sich über die folgenden Jahre als gelehrige Schüler. Sowohl Philipp als auch Francis waren allen anderen Knaben ihres Alters weit voraus. Und bald wurden ihm die Mauern des kleinen Klosters zu eng. Francis ließ sich zum Priester weihen. Es dauerte nicht lang und er fand eine Anstellung als Hofkaplan beim Grafen von Gloucester. Auch Philipp trieb es zu neuen Ufern.
Ich habe mich schon gefragt, wann du endlich darauf kommen wirst. Der Acker hier ist viel zu klein für dich. Auch du musst uns verlassen. Ich werde dich dem Prior von Kingsbridge überlassen.
Kingsbridge war eines der größten und bedeutendsten Klöster des Landes. Es war eine Kathedralenpriorei. Abt des Klosters war nominell der Bischof. Doch wurde es de facto von seinem Stellvertreter, dem Prior, geleitet.
Prior James ist ein alter Freund von mir. In den letzten Jahren hat er viel von seinem früheren Mut und seiner Tatkraft eingebüßt. Kingsbridge, so viel steht fest, braucht frisches Blut. Besonderen Kummer macht James seit einiger Zeit eine kleine Außenstelle seines Klosters draußen im Wald. Er braucht dort einen absolut zuverlässigen Mann, der die Zelle wieder auf den Pfad der Tugend und Gottgefälligkeit zurückführen kann.
Von Anfang an weigerte sich Philipp, das Mutterkloster um Versorgungsgüter anzugehen. Lediglich Saatgut für den Anbau von Getreide und Kerzen für die Kapelle ließ er sich noch liefern. Wollten die Mönche fortan Fleisch auf den Tisch haben, so mussten sie sich selber darum kümmern. Allein diese Erkenntnis wirkte Wunder. Die Brüder verwandelten sich in gewissenhafte Viehzüchter und kenntnisreiche Fallensteller. Und hatten sie zuvor in den Gebetsstunden eine willkommene Ablenkung von der Arbeit gesehen, so waren sie nun dankbar, wenn Philipp die Andachten ein wenig verkürzte, sodass ihnen mehr Zeit zur Feldarbeit blieb. 2 Jahre später war das Kloster von fremder Hilfe unabhängig. Und nach weiteren 2 Jahren konnte es bereits Fleisch, Wildbret und einen hochbegehrten Ziegenkäse an das Mutterkloster in Kingsbridge liefern. Die Zelle im Wald prosperierte. Die Gottesdienste waren feierlich und ernst. Und die Brüder waren gesund und guter Dinge.
Nun aber sah sich Prior Philipp einer neuen Herausforderung ausgesetzt. Wie einst Abt Peter ihn und seinen Bruder Francis errettete und aufzog, musste er sich jetzt um den kleinen Neuankömmling im Kloster kümmern. Philipp übertrug Johnny Eightpence die Verantwortung für den neuen Mitbruder. Denn wiewohl Johnny nicht ganz richtig im Kopf war, verstand er sich doch bestens auf den Umgang mit kleinen, schwachen Lebewesen. Philipp und Francis umrundeten die Lichtung Seite an Seite, wie einst im Kreuzgang ihres walisischen Heimatklosters. Philipp war überaus neugierig zu erfahren, was Francis zu ihm geführt hatte. Endlich ergriff Francis das Wort.
König Heinrich ist tot.
Was?
Er starb vor genau einem Monat.
Und was geschieht jetzt? Der Tod eines Königs bedeutet Unruhe, vielleicht sogar Krieg.
Das Schlimme ist, dass der rechtmäßige Erbe des Königs vor vielen Jahren im Meer ertrank.
Ja, ich erinnere mich.
Philipp war damals 12 Jahre alt gewesen. Der Königssohn war vor Cherbourg beim Untergang des Weißen Schiffes zu Tode gekommen.
Der König hat natürlich noch zahlreiche andere Kinder. Insgesamt mindestens 20. Darunter meinen eigenen Herrn, Graf Robert von Gloucester. Aber bei ihnen handelt es sich samt und sonders um illegitime Sprosse. Außer dem verstorbenen Sohn hat König Heinrich trotz seiner gewaltigen Fruchtbarkeit nur noch ein einziges legitimes Kind hinterlassen. Und zwar ein Mädchen namens Mathilde. Bastarde sind von der Thronfolge ausgeschlossen. Doch eine Frau ist fast genauso schlimm.
Hat König Heinrich denn keinen Erben ernannt?
Doch. Er bestimmte Mathilde zu erben. Sie hat einen Sohn, der ebenfalls Heinrich heißt. Dass sein Enkelsohn, der einst den Thron besteigen wird, war des verblichenen Königs sehnlichster Wunsch. Doch gegenwärtig zählt er noch keine 3 Jahre. Der König hat daher die Baronin Mathilde Treue schwören lassen.
Wenn der König Mathilde als Erbin eingesetzt hat und die Baronin ihr bereits den Treueeid geschworen haben, dann ist doch alles in Ordnung. Oder?
Ach, so einfach ist das Leben bei Hofe noch nie gewesen. König Heinrich hat 3 Neffen, die Söhne seiner Schwester. Der Älteste ist Theobald von Blois, der 2. Stefan, der bei seinem Onkel in hoher Gunst stand. Und dann ist da noch Henry, der Benjamin der Familie, der dir als Bischof von Winchester vertraut ist. Und noch während die Barone tagten, überquerte Stefan den Kanal, begab sich schnurstracks nach Winchester und besetzte mit Hilfe von Bischof Henry die dortige Burg. Und zur endgültigen Absicherung seines Sieges fiel Stefan nur noch der Segen der Kirche.
Das dürfte ihm nicht schwerfallen. Immerhin ist sein Bruder Henry einer der führenden Priester im Lande.
Ich muss gestehen, dass Bischof Henry während der Nachfolgekrise hervorragend taktiert hat. Und als Bedingung für seine Unterstützung nahm er seinem Bruder den feierlichen Schwur ab, dass die Rechte und Privilegien der Kirche unter einem König Stefan stets beachtet und gewahrt blieben.
Das kann für uns von großer Bedeutung sein.
Es besteht indessen eine andere Gefahr. 2 Barone waren über Stefans Vorgehen aufs Höchste entrüstet. Der eine von ihnen ist Bartholomäus, Graf von Schiring.
Ich kenne ihn. Und wer ist der andere Gegner von Stefan?
Graf Robert von Gloucester, mein Herr. Er möchte seine Halbschwester Mathilde auf dem Thron sehen, denn er glaubt, sie wäre von seinem Rat und Beistand abhängig.
Wird dein Herr Graf Robert konkrete Schritte in dieser Richtung unternehmen?
Ich fürchte, ja. Robert und Bartholomäus planen gemeinsam mit Mathilde und ihrem Gemahl einen Aufstand, der Stefan stürzen und Mathilde an seiner Stadt auf den Thron setzen soll.
Das würde ja alle Errungenschaften, die Bischof Henry von Winchester für die Kirche ausgehandelt hat, zunichte machen.
Ich dachte daran, mich um eine Audienz beim neuen König zu bemühen und ihm alles zu erzählen. Die beiden rebellischen Grafen würden natürlich alles abstreiten. Und ich würde als Verräter gehängt.
Nein, Francis. Man hat uns gelehrt, dass es eitel ist, das Martyrium zu suchen.
Ich weiß.
Gibt es irgendeine andere Möglichkeit?
Ja. Wenn der Plan hier unten im Süden enthüllt wird, bleibt das Haus Gloucester von jedem Verdacht verschont. Niemand weiß, dass ich hier war. Und dass wir Brüder sind, weiß auch kaum einer.
Jesus Christus und alle Heiligen steht mir bei.
Philipp zog die Kutte fester um sich. Ihn schauderte. Francis zog ihn da in eine äußerst gefährliche Affäre hinein. Es ging immerhin um eine unmittelbare Einmischung in die Angelegenheiten des Hofes.
Ich weiß nicht, wem ich es sagen soll.
Wie wär's mit dem Prior von Kingsbridge?
Mein Vorgesetzter ist alt und müde. Er würde wahrscheinlich in Untätigkeit verharren.
Dann müssen wir jemand anderen finden.
Da wäre nur noch der Bischof von Kingsbridge. Ich habe mit ihm aber bislang noch kein einziges Wort gewechselt.
Wo lebt der Bischof?
1,5 Tagesreisen von hier.
Dann machst du dich am besten noch heute auf den Weg.
Gewiss.
Ich wünschte, es hätte einen anderen getroffen.
Ich auch. Ich auch.